Radio 3. Das Gespräch.
Das war auch durch die Arbeit für Disney zum Beispiel. Als ich so enge Deadlines hatte und einfach unter enormem Zeitdruck arbeiten musste und ich gemerkt habe, je mehr ich all diese Bedenken und Hintergedanken und Pläne fallen lasse und einfach drauf loszeichne, desto besser werde ich eigentlich, also desto lockerer werde ich und komme halt so ein bisschen über dieses Zeichnen hinweg hinein ins Erzählen.
So beschreibt Ingo Römling seine Entwicklung als Comiczeichner. Als erster Deutscher hat er für Star Wars gezeichnet, die ikonische Weltraumserie, inzwischen bei Disney zu Hause. Ich bin Kirsten Dietrich und ich habe Ingo Römling entdeckt über einen anderen Comic, nämlich seine Serie Malcolm Max. Das ist ein viktorianischer Horror mit Augenzwinkern und mich haben die klaren und doch auch verrückten und detailreichen Bilder sofort ganz tief reingezogen. Ingo Römling ist inzwischen Mitte 50, er zeichnet mehrere Comicserien, ist also etabliert, wie man das so schön nennt, aber seinen ersten Vertrag als Autor hat er unterschrieben, da war er schon über 40. Neben Talent braucht es als Comiczeichner also offenbar auch Durchhaltevermögen und eine gewisse Bereitschaft, sein Leben riskant zu planen. Seit 8 Jahren lebt der Zeichner in Berlin, der Liebe wegen, und Berlin spielt auch eine zentrale Rolle in seinem neuesten Werk Metropolia. Ingo Römling, wie sieht das Berlin des Jahres 2099 aus?
Wie sieht das Berlin 2099 aus? Da haben wir uns viel Gedanken gemacht und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Also ich würde schon mal sagen, es ist deutlich wärmer. Es ist um einiges trockener und wir werden Palmen haben. Aber ansonsten habe ich mir vorgenommen, das Berlin nicht zu stark zu verändern, weil ich wollte, dass man es noch wiedererkennt. Also man soll jetzt keine Glaskuppeln und Stahl- und Glaskathedralen, Türme und erwarten. Also man soll es noch erkennen.
Ihr jüngster Comic Metropolia, der spielt in diesem Berlin des Jahres 2099. Also in einer Zukunft, in der die Sache mit der Energie und dem Klima ein bisschen zum Problem geworden ist. Es gibt keinen motorisierten Individualverkehr mehr oder den nur für die Superreichen. Alle sind zu Fuß unterwegs. Ja. Das klingt erstmal so ein bisschen nach einer Öko-Utopie, aber das ist kein Ökoparadies, sondern Schritte sind eine Währung und keiner kommt auch mehr aus dieser Stadt raus. Und die Hauptfigur, der Held, der heißt Sascha Jäger und der würde gerne raus aus der Stadt. Der hat Reisepläne, weil er gern zu seiner Partnerin würde, die in Memphis lebt. Und deswegen übernimmt er Jobs für die titelgebende Metropolia-Agentur und bei einem so einem Job begleiten wir ihn im Band. Aber mindestens so toll wie die Krimi-Handlung ist ja dieses futuristische Berlin, was Sie da entwerfen und durch das sich Sascha bewegt. Ja. Was war das erste Bild, was Sie von diesem Berlin hatten?
Das erste Bild war wahrscheinlich gar nicht Berlin. Das waren Bilder von einem, schwedischen oder dänischen Illustrator namens Simon Stålenhag, der sehr fotorealistische Gemälde macht, die stilistisch oder von dem, was man so auf den ersten Blick sieht, so in den 80er Jahren vielleicht spielen. Aber meist im Hintergrund oder in weiter Ferne sieht man gigantische außerirdische oder Hightech-Objekte, also definitiv zum Beispiel gigantische Gebäude, die nicht in diese Zeit gehören. Und diese Bilder haben mich dann natürlich auch so ein bisschen inspiriert für Berlin, weil man einerseits das Berlin noch erkennen soll. Also wir haben noch so Gebäude wie den Reichstag oder das Humboldt-Forum oder die Museumsinsel und im Hintergrund zum Beispiel 3 rätselhafte riesengroße Türme, wo man nicht genau weiß, sind das Energiespeicher, Wasserspeicher, Wohngebäude oder dass man halt an so Kleinigkeiten merkt, wir befinden uns zwar in Berlin, aber irgendwas stimmt nicht. Also wir sind in einer anderen Zeit. Ja.
Wobei da ja auch Elemente von Vergangenheit mit reinspielen. Also so ganz nebenbei an einer Straßenszene, das fand ich toll. Da sieht man, wie so ein Hirte durch die Straße zieht. Der hat eine Ziegenherde dabei, die bewacht von einem Robohund. Also der Hund ist ein Roboter.
Das ist eben genau diese Mischung aus Utopie und Dystopie. Was Sie gerade sagten, dass es aussieht, es wirkt wie eine Utopie, ist aber unter der Haube sozusagen schon auch eine Dystopie, weil es ist halt eine Mischung aus Hightech und Lowtech. Es gibt Androiden, es gibt autarke, humanoide Maschinen und so weiter. Es gibt künstliche Intelligenz. Aber wir sind alle mit dem Fahrrad unterwegs und haben vielleicht auch eine Ziege im Garten. Ja.
Das ist ja ein Teamwork, dieser Comic. Ja. Sie haben gezeichnet und Fred Duval hat die Story entworfen, Szenario gemacht. Ja. Wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit vorstellen?
Ich kannte Fred vorher nicht, also auch nicht persönlich. Ich wusste, dass es ihn gibt. Also er ist in Frankreich schon relativ bekannt. Und ich habe im Sommer 22 von Thomas Ragon, das war damals ein Chefredakteur bei Dargo.
Dem französischen Comicverlag?
Dem französischen Comicverlag, genau. Habe ich ein Skript bekommen. Das war sozusagen der Storyentwurf für Metropolia. Der hieß als Arbeitstitel Berlin 99. Das war im Prinzip nur, naja, eine halbe Seite oder eine ganze Seite Abhandlung. Worum geht's eigentlich? Wo befinden wir uns? In welcher Zeit? Was sind unsere Figuren? Was machen die so? Und dann so jeweils eine halbe Seite Ideenentwürfe für abgeschlossene kurze Geschichten. Also in unserer Geschichte geht es jetzt um ein Gebäude, das von einer künstlichen Intelligenz verwaltet wird und das beginnt, seine Bewohner umzubringen. Das war schon mal ein Einstieg. Also das ist schon mal wow, was passiert da? Und ich hatte halt total Interesse dran. Also das war toll. Also das war der Einstieg.
Und wie sehr sind Sie dann bei der Gestaltung der Story mit dabei? Oder liefert dann Fred Duval in dem Fall, was passiert und Sie zeichnen nur in ganz großen Anführungszeichen?
Es ist schon ein Austausch. Also er war total daran interessiert, sich mit mir im Vorfeld auszutauschen, weil ich halt in Berlin wohne. Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen der Grund dafür war, dass ich halt ausgesucht wurde für das Projekt. Und Fred ist halt ein sehr großer Berlin-Fan. Er mag auch deutsche Musik, er ist ein großer Kraftwerk-Fan, er mag Iggy Pop, er mag David Bowie. Er hat halt einfach gesagt, er hat schon länger geplant, einfach ein Science-Fiction-Projekt zu machen, das halt in Berlin spielt. Wobei ich jetzt auch nicht alles, ich bin auch kein Berlin-Experte, ich wohne seit 8 Jahren hier, aber alles weiß ich halt auch noch nicht. Und da haben wir uns halt einfach darüber ausgetauscht, wie könnte so ein Berlin der Zukunft aussehen? Was würde funktionieren, was vielleicht nicht so? Und ich habe halt so meine Ideen eingebracht, dahingehend, dass ich halt zum Beispiel gesagt, ich möchte gerne dieses Flair von der Stadt darin wiedersehen. Ich möchte so das schmutzige, mit Graffiti vollgesprühte, kaputte, stets in Reparatur befindliche. Das möchte ich halt auch da so ein bisschen drin haben und das halt mit futuristischen Elementen mischen.
Aber wenn Sie sagen, an Berlin fasziniert Sie dieses unfertige, bisschen kaputte, bisschen schmutzige, dem entnehme ich aber, dass Sie das nicht abstößt.
Nein, überhaupt nicht. Das stößt mich überhaupt nicht ab. Also ich finde das total liebenswert. Das
sind ja auch viele davon auch genervt, dann irgendwie sagen, in Berlin ist alles kaputt.
Ja, das ist natürlich, ja. Es ist auch manchmal nervig. Also heute zum Beispiel hat die Straßenbahn, mit der ich gekommen bin, so während sie fuhr, ihre Nummer und auch ihre Route gewechselt. So, das ist jetzt nicht mehr die M5. Wir fahren jetzt weiter als Linie 18 und ab dem nächsten Halt kehren wir wieder zurück. Und das passiert halt manchmal. Ja, es ist manchmal nervig. Aber ich habe mich so ein bisschen in die Stadt schon verliebt. Ich komme ja aus Frankfurt am Main und das ist halt eine sehr viel Business, sehr viel Finanz und Hektik. Und ich bin in Berlin zum ersten Mal in die Straßenbahn eingestiegen und es hat geregnet. Und ich habe dann so einen leeren Sitz gesehen und da lag auf diesem Sitz ein Zettel, da stand drauf so ein trauriger Smiley und das Wort nass. Also als Warnung, man soll sich hier bitte nicht hinsetzen, der Sitz ist nass. Und das fand ich total niedlich. Und da habe ich gedacht, ach, ich glaube, diese Stadt ist mir sympathisch.
Ehe wir noch weiter andere Geschichten und Figuren von Ihnen kennenlernen, würde ich gerne auch so ein bisschen Ihren Stil, Ihren Zeichenstil verstehen oder auch vielleicht ein bisschen vor Augen holen. Da sind wir im Radio jetzt ja ein bisschen im Nachteil, weil wir sehen die Bilder nicht genau und das lohnt sich wirklich sehr, diese Bilder zu sehen und in sie einzutauchen. Deswegen, wenn ich Ihren Stil beschreiben sollte oder was mir zuerst auffällt, ist, dass es tiefe, große Bildwelten sind, die ganz klar gezeichnet sind mit ganz vielen Details, in die man richtig tief eintauchen kann. Ist das so als erster Eindruck, was für Sie passt?
Auf jeden Fall. Also für Metropolia habe ich, sagen wir mal, einen kleinen Kunstgriff benutzt. Ich arbeite sehr, sehr viel mit dem Rechner tatsächlich. Also ich habe für Metropolia sehr viel 3D-Grafik benutzt. Also ich baue ganz viele 3D-Modelle und rendere sie für den Hintergrund, die ich dann aber nochmal überarbeite per Hand. Ja. Ich wollte tatsächlich für Metropolia einen so ein bisschen kühlen, analytischen Stil haben, der halt so ein bisschen auch so bei Manga-Sachen, zum Beispiel bei Akira irgendwie auch sieht, wobei das halt alles noch richtig alles per Hand gemacht wurde. Aber meine Figuren zeichne ich natürlich alle per Hand. Das geht so ein bisschen zurück auf die Zeit, als ich noch in der Schule war und im Kino der Film Tron kam. Also das war von Disney, das war in
den... Stimmt, das war so ein Zeichentrick, also oder das war ein Science-Fiction, in dem teilweise Sachen dann auch überzeichnet waren.
Also die Handlung spielt in einem Computer und das fand ich halt einfach faszinierend, weil das zu visualisieren, also es waren Computergrafiken, die damals aber noch nicht so 1:1 auf Zelluloid belichtet werden konnten. Die wurden tatsächlich mit einem Fotoprintverfahren und teilweise auch per Hand übertragen. Und darin wurden dann diese echten Schauspieler verfremdet und hineinkopiert, was dem Ganzen so einen total tollen, ein bisschen grobkörnigen, analogen Look gegeben hat. Und ich war unfassbar fasziniert von dieser Idee, dass es eine digital konstruierte Welt ist, in der sich aber Menschen bewegen, also echte Schauspieler. Und ich habe damals schon so ein bisschen die Idee gehabt, wie toll wäre das, wenn sich meine Figuren, also wenn ich die Figuren, die ich zeichne, in einer digitalen Welt bewegen könnten. Also in einer Welt, die ich halt am Rechner baue und die total frei ist von der Gestaltung her. Und wo ich mich halt auch von den digitalen Möglichkeiten so ein bisschen inspirieren lassen kann. 3D am Rechner hat mich schon immer fasziniert. Also es ging damals schon los, als ich Tron gesehen habe. Und das ist jetzt bei Metropolia in den Stil schon ein bisschen mit eingeflossen. Ja.
Wir müssen vielleicht ganz kurz noch einen Fachbegriff erklären. Sie haben gesagt, Sie rendern dann diese 3D-Modelle. Rendern ist?
Rendern heißt einfach im Prinzip zeichnen. Das ist einfach dieses Ausgeben als Bild. Also Rendering nennt man im Prinzip auch die Ausführung einer Zeichnung. Also auch wenn es per Hand ist. Also ein Rendering mit Markern oder Aquarell oder so. Rendern bezeichnet einfach nur diesen relativ handwerklichen Teil. Ja, also man kann sagen, wenn jemand ein Künstler oder ein Zeichner ist, der ist gut im Rendering, aber hat nur die Zeichnung, da fehlt es ein bisschen an Dynamik oder so. Ja, oder an Ausdruck oder das so. Heißt, aber das Rendering ist toll. So.
Das heißt, er stellt tolle Häuser auf, aber dann, was dann vor der Kulisse passiert, das ist irgendwie dann nicht so.
Also bei mir ist es halt so, alles was Hintergründe und was technisch ist, also was sehr viel Arbeit macht, das mache ich ganz viel im Rechner. Was mit reinspielt, ist natürlich auch Zeit. Mhm. Als Comiczeichner ist man immer an eine Deadline gebunden und ich habe auch eine Weile für Disney gearbeitet und auch an Star Wars zum Beispiel. Und das war so ein Beispiel dafür, wo ich halt in einer Situation war, wo ich meine Arbeit stark ökonomisieren musste. Also ich hatte einfach sehr, sehr strikte Deadlines und Star Wars hat eine Menge Raumschiffe. Ja. Und da ging das los, dass ich anfing, 3D-Modelle zu benutzen in meinen Comics und meine selbstgezeichneten Figuren da reinzusetzen.
Vor dem großen Worldbuilding sind ja vielleicht so diese sowas ganz Comic-Spezifisches, dass sie viel mit sie arbeiten mit Sprechblasen. Das ist, im Comic gibt es natürlich Sprechblasen und diese Hinweislinien, die Sprechblasen in einzelnen Figuren zuordnen, die finde ich ganz bezaubernd, weil die so lang und schmal und dynamisch sind, die oft durchs ganze Bild durchschlängeln. Nur zum Beispiel bei Metropolia, dann Hauptfigur Sascha, der redet so mit sehr kurzen, bündigen Sprechblasen.
Die Balloon Tails, ich kenne jetzt noch, gibt es einen deutschen Fachbegriff oder so?
Luftballonschwänze, wenn ich es wirklich wörtlich übersetzen würde.
Fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich bin mit so viel im Englischen unterwegs beim Comic, weil ich so lange auch für Star Wars gearbeitet habe. Ich kenne das jetzt als Balloon Tails. Und es ist total witzig, weil es gibt tatsächlich stilistische Unterschiede. Bei den Amerikanern, also bei den US-Comics, sind die sehr streng, was diese Balloon-Tails angeht. Die dürfen eine gewisse Länge nicht überschreiten, dass der Abstand zur Figur, zur sprechenden Figur. Da gibt es Regeln, man darf nicht zu nah dran, nicht zu weit weg und so weiter. Das muss alles klar erkennbar sein. Die dürfen sich nicht überkreuzen und so weiter und so fort. Also ein ganz strenges Regelwerk. Und jetzt arbeite ich ja für Dargaud, also für einen französischen Verlag. Und da gelten diese Regeln überhaupt nicht. Also es gibt natürlich die Leserichtung. Das muss man bei der Platzierung von den Sprechblasen natürlich immer ein bisschen berücksichtigen. Also immer von links nach rechts, von oben nach unten so ein bisschen. Aber diese Balloon Tails, das mag ich auch total gerne. Also wenn so ein Sprechblasenschwanz... Wie sagt man denn? Gibt es da noch
Hinweisstrich?
Comiczeichner.
Als ich es nachgeguckt habe, weil ich auch dachte, wie nennt man diese Dinge eigentlich? Da stand einfach Hinweisstrich. Stimmt aber ja auch gar nicht, weil es ist ja so ein dreieckiger Winkel, der aus der Sprechblase rausgeht.
Genau, manche zeichnen das als so ein Dreieck, manche einfach nur eine Linie, das gibt es auch oder so. Ich kenne das als Balloon Tails. Und ich genieße das total, also ich mag das auch gerne, die auch mal dynamisch und schwungvoll zu gestalten oder zum Beispiel die Form der Sprechblasen, das ist auch so ein Ding. Das war auch streng reglementiert, zum Beispiel bei Star Wars. Also Menschen und Aliens sprechen mit ovalen Sprechblasen, aber Androiden, also Roboter und Maschinen, die sprechen mit rechteckigen Sprechblasen. Das war ganz wichtig. Und jetzt bei Metropolia arbeite ich teilweise mit der Form der Sprechblasen. Also eine Lautsprecherdurchsage, die kriegt halt so zackige, eckige Linien, so ein bisschen angeknabbert und verzerrt. Ich habe immer so abgerundete Ecken für die Sprechblasen. Und
das ist aber nichts, wo Sie dann hinterher sagen, jetzt muss ich meine schönen Bilder kaputt machen, indem ich die Sprechblasen drüber mal.
Man muss das schon einplanen. Das ist mir schon passiert, tatsächlich, dass ich halt ein tolles Bild gezeichnet habe, und dann festgestellt habe, verdammt, da kommt ja noch ein total langer Dialog rein. Jetzt verdeckt das irgendwie, jetzt muss ich mir was überlegen, dass ich die da irgendwie unterbringe, die Sprechblasen. Also es passiert schon. Also ich verteile als allererstes, wenn ich so eine Skriptseite bekomme, von Fred zum Beispiel, das sieht ein bisschen aus wie ein Drehbuch. Das geht los mit Seite so und so, Bild 1. Wir befinden uns hier und folgende Person und die sagen das und das. Dann teile ich die Seite ungefähr ein und dann verteile ich den Text, weil ich das halt auch im Auge behalten muss. Wie viel Text haben wir denn? Wenn ich ein großes Bild habe und sehr viel, dann passt halt sehr viel Text rein. Oder und so ein kleines Bild, da muss ich halt aufpassen, dass die Sprechblase nicht so groß ist, weil wir müssen noch was zeigen. Und so weiter und so fort. Und das manchmal passiert mir, weil dann blende ich diesen, da ich ja digital arbeite, dann blende ich diesen Layer, also diese Ebene mit den Texten, die blende ich aus, damit ich frei zeichnen kann. Und dann ist es mir natürlich schon passiert, dass ich
hinterher drüber die Ebene wieder
einschalte. Dann blende ich die Ebene wieder ein und denke so, ach du meine Güte, stimmt. Der hält ja in diesem Panel einen total langen Monolog. Naja, nochmal neu zeichnen. Der Kopf muss kleiner.
Wir machen jetzt hier eine kurze Unterbrechung, die aber bei Ihnen bleibt, obwohl wir jetzt Musik hören, denn Sie zeichnen nicht nur, sondern machen auch Musik und haben da ein Stück mitgebracht, das Ihnen besonders am Herzen liegt. Welches?
Ich habe eine ganze Weile in einer Band mitgespielt, Die Kammer. Schöne Grüße gehen raus. Ich kenne die beiden, Matze und Max, Matthias Ambre und Markus Testori, schon eine ganze Weile und habe diese Band quasi am Anfang als Grafiker und Illustrator betreut und so ein paar Musikvideos mitgestaltet und die Cover auch gemacht und habe tatsächlich, ich glaube, 3 Jahre tatsächlich auch als Bassist, auch Live-Bassist mitgespielt. Und das ist eins meiner Lieblingsstücke. Das heißt Second Man on the Moon.
His friend called me up the other day. He was in town, if I'd come down to see him play. I must admit to see his sheer height of fashion. Could have also dragged me into some deep depression. For the stars will stay far away.
Nicht der erste, sondern der zweite Mann auf dem Mond und auch der hat ein schönes Leben. Second Man on the Moon von Die Kammer ausgesucht hat das Ingo Römling hier im Gespräch auf Radio 3. Sie haben da auch mitgespielt, waren Bassist, aber Musiker als Alternativkarriere zum Zeichnen, das war keine Option oder haben Sie das mal überlegt?
Das habe ich tatsächlich mal überlegt. Das war so nach der Schule. Ich habe in verschiedenen Bands gespielt und hatte wahnsinnig Spaß dran. Also ich war jetzt noch nicht besonders gut an meinem Instrument, also ich habe mir halt sehr früh den Bass ausgesucht. Und das war so ein Moment, wo ich tatsächlich überlegt habe, also auch die Eltern haben halt gefragt, na, mein Sohn, was willst du machen aus deinem Leben? Und woher soll man das denn wissen mit 18 oder 19? Und ja, dann war das so ein Hin und Her, so ein Abwägen tatsächlich. Und ich habe mir damals überlegt, dass ein paar Freunde von mir, die wollten das als Berufswunsch, die hatten dann halt auch Pläne, das zu studieren und so weiter und haben halt gesagt, naja, das ist schon hart, so ein Musikstudium. Du musst also richtig gut sein auf deinem Instrument, am besten halt auch noch Klavier und dann Noten und dann, naja, das ist kein Ponyhof. Und dann habe ich halt gedacht, das Zeichnen fällt mir leichter. Und die Musik, die möchte ich mir für den Spaß behalten. Also ich möchte das so auf einem Hobby-Level behalten. Ich will gerne weiter Musik machen, aber ich glaube, als Beruf gehe ich, ich möchte was mit dem Zeichnen machen. Ja. Und die Idee, dann Comiczeichner zu werden, die hatte ich damals schon tatsächlich, aber das hat erstmal gar nicht funktioniert.
Naja, die wenigsten fangen ja direkt mit dem Comic an. Ne? Sie haben studiert Kommunikationswissenschaften und dann nach 2 Jahren abgebrochen, habe ich gelesen.
Ja, ich habe Kommunikationsdesign studiert, 4 Semester. Ja, ich glaube, das sind 2 Jahre, ja. Hatte verschiedene Gründe. Ich wollte es durchziehen, habe aber während des Studiums gemerkt, es geht nicht exakt so in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe, tatsächlich. Ich wollte halt einfach dieses Zeichnerische weiter. Ich wollte zeichnen, zeichnen, zeichnen. Den ganzen Tag. Das war mein Allerliebstes. Ich bin dann aber in die Grafik gegangen. Ich habe Illustrationen angefangen. Ich habe völlig autodidaktisch. Ich hatte mit einem Freund zusammen für etwa 5 Jahre lang eine Firma. Wir haben Webseiten gebaut. Wir haben Print-Drucksachen gestaltet. Das haben wir uns alles so bei Learning by Doing beigebracht. Das war damals alles noch sehr neu. Das waren die 90er Jahre. Und da ging es los mit Desktop Publishing, hieß das. Also so Druckvorlagen am Rechner herstellen. Und ich fand das ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin so ein bisschen fasziniert von Computern und deren Möglichkeiten und Grafik am Rechner zu machen. Und das haben wir damals gemacht. Ich habe mich dann später selbstständig gemacht als Illustrator, konnte aber Druckvorlagen herstellen, was ein wahnsinniger Vorteil ist, weil ich diesen technischen Part halt auch konnte.
Sowas hilft wahrscheinlich dabei, dann wirklich das Ganze auch auf wirtschaftlich einigermaßen solide Beine zu stellen.
Ja und nein. Ehrlich gesagt, dieser wirtschaftliche Teil, der war schwierig. Also ich bin nie so ein Typ gewesen, der sich gut verkaufen konnte oder selbst vermarkten konnte. Also wir waren in unserer Firma. Ich habe mit einem guten Freund zusammen eine Firma gehabt und wir waren zu zweit und er ist ausgebildeter Industriekaufmann. Und hat halt diesen Business-Part halt gemacht. Er hat dann so Akquise und auch Präsentationen und das hatte er wahnsinnig gut drauf. Ich war halt der Nerd, der im Hinterzimmer die Grafiken schraubte, also teilweise bis spät in die Nacht. Und ich mochte das auch total gern. Also ich bin so ein Typ, der sich irgendwie ins Zimmer zurückziehen kann, Tür zu und dann stundenlang die Nacht durch an irgendeinem Problem bastelt. Ja, also am liebsten halt mit einem Stift in der Hand. Ich bin immer ganz gut klargekommen, sagen wir mal so, finanziell. Ich habe immer Jobs gehabt, ich hatte tolle Kundenbeziehungen, es kam auch immer Geld rein und so. Also ich hatte jetzt nie so wirklich schlimm finanzielle Probleme oder so. Aber so richtig drauf geachtet habe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ein bisschen leichtsinnig, so im Nachhinein betrachtet.
Es ist ja dieses Klischee eigentlich, ne, dass Leute, die als Zeichner arbeiten oder als die Künstler sind, also gerade die irgendwelche grafischen Künste machen, dass die zeichnen, sobald sie einen Stift halten können. Das klingt, als ob Sie dieses Klischee als Kind auch voll gelebt haben.
Ja, natürlich, schon. Das Klischee ist, glaube ich, auch deswegen, weil man macht sich, glaube ich, gar nicht klar, dass diese Tätigkeit, also wenn man wirklich so jemand ist, der wirklich mit Haut und Haaren kreativ ist, egal ob man jetzt Filme macht oder Musik oder Comics zeichnet oder Bilder malt oder Skulpturen baut, dass das ein unfassbar einnehmender Prozess ist, der wahnsinnig viel von der geistigen Power irgendwie abzapft. Also ich kann einen ganzen Tag lang im Zimmer sitzen, draußen wird es dunkel, ich kann zeichnen, zeichnen, zeichnen und ich merke nicht, wie die Zeit vergeht. Einerseits klingt das natürlich total romantisch und ideal, aber andererseits kann das auch ein Nachteil sein, weil ja, dann hat man Hunger und der Supermarkt ist zu oder so, weil es halt schon 11 Uhr ist oder so. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Sonntags vor die geschlossene Tür vom Supermarkt gerannt.
Ihre Eltern, wenn Sie sagen, Ihr Vater hat Sie dann irgendwann auch mal gefragt, was soll es denn jetzt mal werden, mein Sohn? Wie ist das, wenn man als Eltern mit so einem Kind groß wird, was eigentlich die ganze Zeit zeichnet? War das eine Freude? Waren die stolz auf Ihren Sohn? Oder ist das auch so ein bisschen so die Sorge, was soll aus dem Bub mal werden?
Alles so ein bisschen, klar. Also ich muss sagen, meine Eltern haben mich auf jeden Fall schon darin auch unterstützt. Ja. Es gab natürlich immer so auch so mal so diesen Zweifel. Also gerade mein Vater hat mal so ein paar Zeichnungen von mir genommen und hat das einem Kunstlehrer gezeigt und hat gesagt, was soll ich denn machen? Mein Sohn zeichnet so viel. Ist das denn okay irgendwie? Und der hat gesagt, lass uns denn machen. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich bin im Nachhinein total dankbar, weil das wäre auch genau das, was ich sagen würde, einfach machen lassen. Ich mache Workshops, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen auch und so. Und ich finde das unfassbar wertvoll, wenn man so jung ist und so eine Hingabe besitzt, egal was es ist. Ja, und wenn es halt das Zeichnen ist, dann ist es das. Ich finde das eine ziemlich wertvolle Sache. Das ist eine ganz, ganz starke Triebfeder. Und das war bei mir halt auch so. Und dann hieß es halt irgendwann, ja, der Ingo, der wird mal Künstler. Alle haben dann gesagt, guck doch mal, der Ingo und der Zeichner. Und der, guck mal, was der Ingo wieder gezeichnet hat. Der Ingo wird mal Künstler. Und das war halt so dieses, aber was ist denn das eigentlich, also ein Künstler? Und dann habe ich das dann eine Zeit lang auch selber gedacht. Ja, ich werde irgendwie Künstler und jetzt bin ich halt Comiczeichner. Das ist ein bisschen so, aber auch nicht nur. Also ich sehe mich mittlerweile eher so als Autor. Also ich bin ja auch Co-Autor der Bücher, die wir gemeinsam machen. Und ich sehe mich eher so mittlerweile als Erzähler. Also dass ich halt Geschichten versuche zu erzählen und dieser Vorgang des Zeichnens eigentlich eher passiert. Also ich zeichne jetzt schon so lange, quasi ohne Pause, dass das eigentlich mittlerweile so ein Prozess ist, der halt stattfindet, der halt auch reift und sich verändert, aber der eigentlich parallel zu dem Erzählen passiert. Also wenn ich einen Comic zeichne, ist das ein bisschen auch so, als würde ich im Kostüm stecken und die Rolle spielen, aber auch im Regiestuhl sitzen.
Und die Figuren dirigieren.
Aber auch gleichzeitig sitze ich auch ein bisschen im Kinosessel und schaue mir den Film an. Also es ist schon alles ein bisschen eins. Naja, ich habe schon gesagt, es ist manchmal so wie Filme machen auf Papier.
Wie kriegen Sie denn das Serielle in den Griff? Also die Figur, die muss man ja auf Seite 15 immer noch erkennen, davon, wie sie auf Seite 2 ist. Also haben Sie da Poster an den Wänden hängen, wo Sie erstmal so die verschiedenen Figuren oder die Hauptfiguren aus der Story schon mal in verschiedenen Perspektiven zeichnen? Oder wie bekommen Sie das hin?
Ja, genau so. Also viele machen das auch so, dass sie tatsächlich so eine Wand haben, die voll mit Skizzen, also mit den Entwürfen sind und nach denen man sich dann orientiert. Das habe ich ähnlich, allerdings in digitaler Form eher. Ich habe da schon meine Referenzzeichnungen, auf die ich dann immer wieder zurückgreife. Wie war die Augenform nochmal? War die ein bisschen mehr schräg? Waren die Augenbrauen so dick oder waren die noch dicker? Und mit der Zeit, wenn man an so einem Comicprojekt arbeitet, lernt man auch so eine Figur. Also es ist ganz normal. Auf Seite 2 sieht die Figur tatsächlich noch ein bisschen anders aus als auf Seite 15. Und das ist auch völlig normal.
Sie gehen dann aber nicht nochmal zurück auf Seite 2 und ändern die Figur, dann wenn Sie sie auf Seite 15 endgültig gefunden haben?
Also wenn es ganz krass ist, dann schon. Ja, also am Schluss, wenn das Heft dann oder das Buch fertig gezeichnet ist, geht man schon nochmal durch und schaut so ein bisschen nach der, im Film sagt man die Continuity. Ne? Also Sascha Jäger zum Beispiel bei Metropolia, der hat immer auf der linken Schulter so ein bestimmtes, also ich nenne es, das ist so eine Art Sensor, das ist so eine Art Monitor mit so einem grünen Licht. Das ist so eine Art, keine Ahnung, dem Menschen geht's gut und es liegt grün. Habe ich mir so ausgedacht. Und das vergesse ich halt manchmal zu zeichnen. Einfach, also, dass ich halt auch für den Koloristen, ich habe jemanden, der die Farbe dann macht, dass ich halt diesen Umriss dann auch mache, dass er dann auch weiß, ah, da ist hier, oder die Arme sind halt hier, da ist ein Tattoo oder so. Die Kleinigkeiten, die übersieht man dann manchmal schon. Ja, man muss nochmal durchgehen am Schluss.
Vorhin fiel ja schon ein paar Mal das Wort Star Wars. Sie sind der erste deutsche Comiczeichner, der wirklich für Star Wars Comics gezeichnet hat. Also Star Wars Rebels und Star Wars Resistance seit 2014. Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich super genau festgelegt ist, wie das aussehen soll. Also, dass die Figuren immer gleich aussehen, weil das einfach so ein riesiges Franchise ist. Also Star Wars, das ist ja ein Universum über verschiedene Serien, Filme, Bücher, Comics und sowas. Also kriegt man da so ein richtiges Buch in die Hand, wo gesagt wird, das Verhältnis von Kopf zu Körper muss da so und so sein. Und also, wie viel künstlerische Freiheit haben Sie da dann noch?
Witzigerweise gibt es da diese künstlerische Freiheit schon. Also habe ich festgestellt, es gibt natürlich strikte Vorgaben, was zum Beispiel die Kleidung angeht. Also wenn es ein gewisses Abzeichen auf der linken Schulter gibt bei dieser Jacke, dann muss das vorhanden sein. Oder bei Star Wars Rebels gab es einen Charakter, Sabine Wren, die hat in jeder Staffel eine andere Haarfarbe gehabt. Und je nachdem, wo die gezeichnete Geschichte dann in dieser Timeline platziert war, weil es musste parallel zur Serie auch funktionieren, also diese Comic-Geschichten, dann musste halt darauf geachtet werden, sind da die Haare noch lila oder sind sie schon grün oder so. Haben wir in der zweiten Staffel, irgendwie hat sie halt eine andere Haarfarbe. Das waren strenge Vorgaben. Aber stilistisch zum Beispiel gab es da eine ziemliche Bandbreite. Wir waren dann 4 Zeichner, eine Zeichnerin. Und die haben stilistisch teilweise ganz unterschiedlich gearbeitet. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also die Proportionen durften zum Beispiel leicht verändert werden, wenn es halt in einem gewissen Rahmen war. Aber witzigerweise war der Freiraum viel größer, als ich gedacht hatte.
Das heißt, man erkennt tatsächlich auch noch eine Handschrift bei Disney.
Auf jeden Fall. Also bei dem Disney Classic Universum, also ich habe auch ein paar Zeichner und Zeichnerinnen kennengelernt aus diesem Donald Duck, Entenhausen, Mickey Mouse Universum. Das ist noch viel, viel strenger. Also Mickey Mouse hat einen kreisrunden Kopf und auch Donalds Kopf basiert auf einem Kreis und der Schnabel muss so gezeichnet werden. Also da müssen wirklich die Proportionen so hinhauen, wie es vorgegeben wird. Aber selbst da gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel in der Strichführung und so, wo dann halt so die Experten sagen, das ist ein Original Karl Barks oder so, dass man halt da die Zeichner auch identifizieren kann an der Strichführung zum Beispiel. Also diese kleinen Freiheiten gibt es selbst im Disney-Universum.
Ist das sowas wie der Ritterschlag für einen Comiczeichner, wenn man für Disney arbeitet?
Ein bisschen schon, ja. Also ich fand das sehr aufregend damals, weil tatsächlich ich von mir aus nicht die Idee gehabt hatte, bei Disney anzuklopfen. Ja, die haben tatsächlich bei mir angeklopft. Das war insofern, das war schon wow. Das war so ein Wow-Moment. Das war nach einem Comic-Salon in Erlangen. Das war 2014, glaube ich, wo ich vom Panini-Verlag angefragt wurde, ob ich Lust hätte, Star Wars zu machen. Natürlich, ich habe da sofort zugesagt. Also ich fand das, man fühlt sich natürlich gebauchpinselt. Weil es auch hieß, hey, deine Zeichnungen, die gehen dann zu Lucasfilm. Also wirklich nach USA und die gucken sich das an und bestimmen dann, hopp oder top, bist du dabei oder nicht, ob das passt vom Zeichenstil. Ja, und das hat gepasst. Es gab ein paar Aufgaben. Ich musste so ein paar Figuren zeichnen. Also sie haben tatsächlich erstmal keine Vorgaben gemacht. Die haben halt gesagt, pass auf, so sehen unsere Figuren aus. Und jetzt zeichnet die doch mal. So, wie würdest du sie zeichnen? Ja, und dann gab es eigentlich ganz wenige Korrekturen. Also ich hatte bei einem, mussten die Haare ein bisschen kürzer. Und ich glaube, das war es dann eigentlich schon. Also es gab ganz wenige, also es hat gepasst einfach. Und die haben dann gesagt, so, herzlich willkommen. Hat ein paar Monate gedauert, ich musste Stillschweigen bewahren. Es war ein ganz großes Geheimhaltungslevel. Ich durfte mit niemandem darüber reden, dass ich da mich beworben hatte.
Das war schwer, schwer auszuhalten.
Das war total schwer. Und dann irgendwie so 4-5 Monate später kam dann das Okay und das Go quasi. Und dann ging es auch schon los. Ich habe dann quasi schon das erste Skript geschickt bekommen. Und es hieß, du hast 4 Wochen Zeit, also diese Story zu zeichnen. Das waren 12 Seiten und dann auch immer zur Abstimmung. Auch zum Verlag geschickt und die schickten das dann weiter zu Lucasfilm und also immer auch diese Befehlskette musste eingehalten werden. Dann kamen halt Korrekturen und das war schon aufregend. Das war schon ein bisschen ein Ritterschlag eigentlich, ja.
Ist das dann so ein Sprungbrett, das einem ermöglicht, dann andere Sachen zu machen, andere Serien zu machen, eigenständige Werke zu machen? Also ja. Sie haben ja eigentlich erst, wenn ich so Ihre persönliche Timeline richtig lese, nach diesen Star-Wars-Arbeiten angefangen, dann eben größere Comic-Serien zu machen. Malcolm Max oder Chroniken des Universums zum Beispiel.
Also Malcolm Max war tatsächlich ein bisschen früher. Malcolm Max habe ich angefangen, ich glaube 2010, zu zeichnen. Aber es stimmt, natürlich. In dem Moment, als es hieß, der Römling zeichnet Star Wars, das war natürlich ein Schub. Das war ein Bekanntheitsschub, einfach Popularitätsschub. Und natürlich hat das auch Türen geöffnet, auf jeden Fall. Ich habe dann als Live-Zeichner für Disney gearbeitet. Ich war auf und bin immer noch auf Comic-Events, habe dort Leute getroffen, Kollegen, Kolleginnen, dann Leute aus dem Filmgeschäft, Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Das war total lustig. Das ist einfach toll, wenn man diese Leute kennenlernt oder der Kerl, der diesen Roboter gebaut hat oder der dieses Alien gestaltet hat. Die sitzen dann neben dir beim Abendessen und erzählen von ihrem Job und hauen die Anekdoten raus. Und ich habe neben Darth Vader gesessen. Das ist dann schon so ein bisschen, man ist ja auch Fan, oder? Also es ist schon so ein bisschen ein Hauch von Hollywood, ja. Und ich feiere das schon sehr, muss ich sagen. Ich bin da wirklich... Ich fühle mich da schon so ein bisschen beseelt, auch, dass man da so ein bisschen Teil davon ist. Ja.
Lassen Sie uns Musik hören.
Ja.
Mit einer Frau mit einer unfassbar beseelten Stimme.
Ja.
Kate Bush.
Ja, ich hatte eine ganz starke Kate Bush-Fanphase. Hounds of Love habe ich rauf und runter gehört. Das war eigentlich so mein Kate Bush-Album. Und das ist aber von einem neueren Album. Und das Lied finde ich einerseits wunderschön und andererseits geht es da um ein Thema, was eigentlich jetzt aktuell ist, obwohl das Lied aus den 80ern ist. Es geht halt um künstliche Intelligenz.
Über das Thema reden wir gleich. Die Musik hören wir jetzt. Kate Bush singt über künstliche Intelligenz und Ingo Römling, Comiczeichner, Illustrator hier im Gespräch auf Radio 3, hat Gedanken zu künstlicher Intelligenz.
Ja.
Weil künstliche Intelligenz auch wahrscheinlich einem Comiczeichner im Leben oder auch bei der Arbeit immer häufiger begegnet.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt bei uns Comiczeichnern, also gerade in der Illustratoren-Szene, in der Branche ist das natürlich das Thema gerade, weil das unfassbar viel Veränderung gerade bringt und auch nicht nur zum Guten. Man muss tatsächlich sagen, dass so manche Bereiche der Illustration halt, wo Kollegen und Kolleginnen sagen, von heute auf morgen die gesamte Kundschaft weggebrochen ist, tatsächlich. Also wirklich so ganz lapidar. Also so, ja, schönen Dank für die letzten 10 Jahre guter Zusammenarbeit. Aber das war's jetzt. Wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Also wirklich teilweise auch so. Und das pflügt da jetzt gerade durch und keiner weiß eigentlich genau, wohin es geht. Also es gibt natürlich ganz viel Angst, es gibt ganz viel Wut, weil es natürlich auch so diejenigen gibt, die das total feiern und verteidigen und sagen, wieso, ist doch toll.
Jeder kann es jetzt machen, die Barrieren sind auch Bilder machen. Menschen wie ich, die nicht zeichnen können, könnten jetzt Bilder entwerfen.
Ja, ist ja auch so.
Also basiert halt natürlich auf einem riesigen Klau.
Es basiert natürlich auf einem riesigen Datenklau. Ja, das ist das eine. Es basiert auf einem unfassbaren Ressourcenhunger, wo wir uns halt auch noch überlegen müssen, wie wir das halt lösen. Die Daten sind geklaut und jetzt ist aber noch kein, es ist ja kein Ende absehbar. Es ist ja noch gar nicht absehbar, wohin das gerade steuert. Also das ist ja eben auch diese große Befürchtung bei vielen. Ich weiß es bei mir eigentlich auch nicht, sagen wir mal so. Es gibt Comics, die kann man am Rechner mit künstlicher Intelligenz machen. Mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter, sage ich mal. Ich war am Anfang sehr auf den Barrikaden, weil mir vor allem diese Geschwindigkeit der Entwicklung auch, also das ist jetzt gerade mal, ChatGPT habe ich jetzt gerade vor kurzem, das gibt es seit 3 Jahren. Als ich das halt gesehen habe, wie schnell das geht, wie schnell diese Qualität steigt, wie schnell Stile imitiert werden können und dann auch Kollegen sich gemeldet haben und gesagt haben, pass mal auf, dieser Drachen hier, ja, der aus der KI kommt, die Art und Weise, wie das Auge aussieht, das bin ich, das ist mein. Und da unten sieht man noch Fragmente von meiner Signatur. Ja, aber ich habe dieses Bild nicht gemacht, ich bin daran nicht beteiligt und ich bekomme auch kein Geld dafür. Aber es ist meine Arbeit, die dazu beigetragen hat. Und das ist ja immer noch nicht gelöst. Ja, also diese Problematik, das ist auch richtig ernst einfach.
Haben Sie das schon mal gecheckt? Was passiert, wenn Sie in der KI-Software sagen, erstell mir ein Bild von einem Drachen im Stil von Ingo Römling?
Das habe ich noch nicht probiert. Vielleicht traue ich mich auch einfach nicht. Es gab diese Website haveibeentrained.com, wo man nachgucken konnte, ob die eigene Arbeit in diesem Datensatz enthalten ist. Ich habe tatsächlich ein paar Bilder von mir gefunden. Aber ich hatte wahrscheinlich insofern Glück, in Anführungszeichen, weil ich nie auf so großen Art-Plattformen war, wie so DeviantArt, wo halt Illustratoren und Illustratorinnen ihre Arbeiten hochladen, was hauptsächlich bildbasiert ist. Und da haben diese Konzerne natürlich abgegrast, um ihre KI zu trainieren. Das habe ich nie gemacht. Ich war auf sozialen Netzwerken, das habe ich mittlerweile auch so ein bisschen zurückgeschraubt, weil mir so nicht gefällt, in welche Richtung das auch gerade alles geht. Mein Leben ist ein bisschen ruhiger geworden, seit ich nicht mehr auf Facebook bin oder so. Ja, in welche Richtung es geht. Also ich habe dazu eine Meinung. Sagen wir mal, für mich und meine Arbeit ergibt es keinen Sinn. Ich habe mit Bildgeneratoren auch gearbeitet mittlerweile und ich verstehe jetzt schon die Richtung, in die es geht. Es geht einfach darum, dass die Ansprüche von Kunden zum Beispiel sich jetzt nicht mehr so limitiert sind vom Budget. Sag ich mal. Es ist einfach, wird alles wahnsinnig schnell und wahnsinnig billig. Und du musst nicht mehr nach Teneriffa fliegen, um dieses Strandbild zu kriegen oder so. Oder du musst jetzt auch nicht mehr dahin fliegen, um dein Model an diesen Strand zu setzen oder um dein Auto dahin zu stellen und zu fotografieren. Also das ist jetzt halt alles möglich. Und das ist eine Entwicklung, die findet nun mal jetzt gerade statt. Ich kann das nachvollziehen aus Kundenseite, klar. Ich frage mich nur, wohin es führt. Gibt es diesen ganz großen Umbruch? Oder schwingt das Pendel vielleicht auch wieder zurück? Also ich bin insofern optimistisch, dass ich sage, ich glaube, niemand möchte den Menschen da komplett raushaben. Ich glaube oder hoffe, nicht komplett ersetzt zu werden. Weil es gibt ja immer noch Fans. Es gibt ja immer noch Leute, die das lieben, die Schauspieler sehen möchten und die ein Souvenir von ihnen haben möchten oder diese treffen möchten. Wir zehren von diesem Prozess, von dieser Arbeit, die in so einem künstlerischen Werk irgendwie drinsteckt. Das ist doch spannend, darüber zu reden und darüber zu lernen und zu erfahren und das selbst auszuprobieren. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass das alles komplett von KI ersetzt werden wird. Aber es wird halt nicht mehr verschwinden und es ist halt ein Werkzeug.
Ein Werkzeug, für das es gar nicht so einfach ist, Bilder zu finden. Also in Metropolia taucht ja auch eine KI auf, die die Handlung vorantreibt. Und ich fand das ganz interessant, dass die dann doch in der Darstellung haben sie dann den Weg gewählt, auf so eine Urszene der KI zurückzugreifen und sie an Hell aus 2001 anzulehnen.
Ja, genau.
Und dieses leuchtende rote Auge, auftritt.
Richtig, das ist natürlich auch so eine kleine Hommage. Ja. Dieser Endgegner, ja, das ist ja dann diese KI, das ist dieses Interface. Das habe ich tatsächlich bewusst so wieder zurückgeschraubt.
Auf diesen ganz schlichten, mörderischen Bordcomputer aus dem
Raumschiff. Ja, genau, dass das einfach ein simpler Rechner ist. Es ist ja einfach, wenn man so will, wenn man den Stecker zieht, also wenn es keinen Strom gäbe, dann gäbe es diese KI halt auch nicht. Und das sollte man halt dann auch so ein bisschen sehen. Ich habe verschiedene Entwürfe gehabt von gigantischen Haufen aus Schläuchen und furchterregenden, dass die vielleicht so eine Art totenkopfartiges Gesicht hat oder so eine Art wie so eine riesige Statue ist oder so. Und dann dachte ich, nee, sowas wie Hell würde am besten funktionieren.
Interessanterweise ist ja noch eine andere Comicserie von Ihnen, auf die wir vielleicht noch mal ganz kurz kommen sollten, auch in einer Zeit angesiedelt, wo es auch einen riesigen technischen Umbruch gab und wo Menschen versucht haben, mit kreativen Fähigkeiten darauf zu reagieren, nämlich Industrialisierung und die entstehenden Horror-, Schauer-, unheimlichen, romantischen Geschichten. Und Malcolm Max, diese Serie ist genau in dieser Zeit angesiedelt, im viktorianischen England, kurz vor 1900, wo Malcolm, der Titelheld, so eine Art, ja, Dämonenjäger ist und als so eine Art übernatürlicher Polizist für alles Unheimliche in London zuständig ist.
Genau. Das war eigentlich mein erster Comic-Vertrag. Das war mein erster Verlagsvertrag und das war beim Schlitter Verlag. Das war auch sehr aufregend. Da hat der Peter Mannigan, der das schreibt, der hat mich angeschrieben per E-Mail und hat mich angefragt, ob er mir ein Skript schicken darf. Er ist auf der Suche nach einem Comiczeichner. Und er hat da so eine Idee und ich habe zu dem Zeitpunkt öfter schon Anfragen gehabt. Also auch so, es gab halt so diese Idee, da ist jemand, der kann toll zeichnen. Hey, wir machen zusammen eine Geschichte und dann setzen wir uns an den Küchentisch und trinken ein paar Bier und der zeichnet das dann. Wir haben dann tolle Ideen, aber Ingo zeichnet das dann. Das funktioniert halt, habe ich gemerkt, bei mir nicht so. Ich brauche ein Skript. Ich brauche tatsächlich, um eine Story fertig zu zeichnen, brauche ich ein funktionierendes Skript. Und Peter Mannigan ist ein sehr erfahrener Skriptautor, habe ich dann später festgestellt und er kam halt mit Malcolm Max und ich fand das so lustig zu lesen. Das es war so ein bisschen trashig, es ist ein bisschen altbacken, oldschool, es atmet so diesen Geist der 80er Jahre Heftchenkultur und
es nimmt ja wirklich jedes überdrehte Klischee, was man aus solchen viktorianischen Horrorgeschichten kennt und setzt nochmal eins drauf. Dann spielt natürlich eine Vampirin mit und es gibt Leichenräuber. Irgendwann gibt es Maschinen, die dampfgetrieben sind und die Gehirne von Toten drin haben. Und also das ist wirklich.
Also, es nimmt sich halt selbst nicht so ernst. Es ist halt eigentlich albern, es ist aber auch eine total liebevolle Hommage an dieses gesamte Genre, an dieses Steampunk, viktorianische Horror, Fantastik. Also ich habe, als ich daran angefangen habe zu arbeiten, halt unfassbar viel recherchiert über dieses Zeitalter, weil ich wusste eigentlich nicht so viel. Ich war in der schwarzen Szene, Gothic, da gibt es natürlich diese Schnittstelle zum Steampunk. Ja, und das ist ja auch alles ganz stark viktorianisch beeinflusst. Also diese opulenten Kleider, die Spitzenkragen, die Zylinderhüte und der Gehrock, das ist ja alles aus diesem viktorianischen England irgendwie entlehnt stilistisch. Aber so über diese Zeit wusste ich eigentlich gar nicht so viel. Und ich habe dann angefangen so zu recherchieren und habe gemerkt, das ist auch so ein Zeitalter, wo sich unfassbar viel getan hat, also gerade technisch. Und das war für die Menschen damals halt auch angstbesetzt. Ja. Genauso. Das muss ja wie Magie gewirkt haben. Man drückt auf einen Knopf und eine Glühbirne geht an. Auf einmal ist da Licht.
Naja, und auch ganz viele Menschen werden ersetzt dadurch
natürlich. Menschen werden ersetzt, es entstehen Fabriken und das hat halt auch die Fantasie beflügelt. Also ist auch unfassbar viel an Fantastik, also auch an Literatur entstanden damals.
Dracula.
Dracula, ich glaube Jules Verne auch. Die Industrialisierung, das ist ja so Mitte 19. Jahrhundert, ging das ja so langsam los bis Übergang zum 20. Jahrhundert. Das war ja eine faszinierende Zeit und ich war total baff, weil Malcolm Max spielt immer im Jahr 1889. Ich weiß nicht, ob wir das Jahr jemals verlassen oder vergeht, in diesem Jahr wird alles passieren. Was da schon alles gab, Schreibmaschinen zum Beispiel. Und tatsächlich so, es gab erste Experimente mit Elektrizität und elektrischem Licht. Es gab tatsächlich Gasleitungen in den Gebäuden, das halt Gasbeleuchtung gab es tatsächlich. Unfassbar viel. Also ich war dann total fasziniert, ich war total platt von dieser Welt, in die wir da gestoßen sind. Also Peter hat selbst auch unfassbar viel recherchiert. Seine Skripte sind immer sehr ausführlich und vollgestopft mit Fotomaterial. Und da habe ich mich so richtig reingewühlt. Das war eine richtige Zeitreise.
Wobei die Geschichten, das sind natürlich ganz wilde Sachen, die selber ja auch gar nicht so ernst genommen werden wollen.
Ja.
Und trotzdem ist zum Beispiel Malcolm Max der Titelheld, also der ist im ersten Band noch so ein völlig über allen Dingen schwebender Dandy, der bekommt so im Laufe der Geschichte immer mehr Verantwortung. Und ich finde, das sieht man der Figur dann auch beim Zeichnen tatsächlich an. Der ist im ersten Band noch sehr überzeichnet, so ein bisschen karikaturenmäßig und der wird irgendwie immer weicher und menschlicher.
Mhm. Das ist auch so ein Ding, das ist interessant, dass Sie das sagen. Es stimmt natürlich, also dass Malcolm X sich als Charakter auch verändert. Der Zeichenstil hat sich auch deswegen verändert, weil das war einfach mein erstes großes Comicprojekt und ich wollte damals anders zeichnen. Ich habe mich an Mike Mignola orientiert, der zum Beispiel auch Hellboy gezeichnet hat. Und das ist ein sehr ökonomischer Zeichner, der sehr viel Schwarz verwendet. Und ich habe halt einfach gedacht, so völlig naiv, ich muss jetzt 54 Seiten zeichnen. Wenn ich ganz viel Schwarz verwende und ganz einfache Formen, dann schaffe ich das viel besser. Einerseits ein bisschen was dran, aber dieser Stil, habe ich dann gemerkt, lag mir eigentlich gar nicht so. Und man merkt im Laufe der Alben, dass der Stil immer flüssiger und immer runder wird. Also eigentlich immer mehr, immer franco-belgischer, wenn man so will. Also immer französischer und auch realistischer eigentlich. Ich habe dieses ganz stark überzeichnete, cartoonhafte, habe ich dann immer mehr verlassen und bin eigentlich immer mehr zu so einem flüssigen, wie so ein Pinselstrich eigentlich gekommen. Pinselstrich kann man deswegen halt eigentlich nicht sagen, weil ich halt digital zeichne, aber ich habe meinen digitalen Pinsel da quasi so gestaltet, dass es dem halt entspricht, dass es sich halt gut anfühlt. Und das geschah einfach von selbst. Also ich habe mir am Anfang stilistisch ganz viele Gedanken gemacht und dachte, ich muss da ganz planvoll vorgehen. Und habe dann aber gemerkt, ich muss es laufen lassen. Das war auch durch die Arbeit für Disney zum Beispiel. Als ich so enge Deadlines hatte und einfach unter enormem Zeitdruck arbeiten musste und ich gemerkt habe, je mehr ich all diese Bedenken und Hintergedanken und Pläne fallen lasse und einfach drauf loszeichne, desto besser werde ich eigentlich, also desto lockerer werde ich und komme halt so ein bisschen über dieses Zeichnen hinweg hinein ins Erzählen.
Sie haben ja gerade schon mal so angedeutet beim Stichwort schwarze Szene, Sie haben auch Lust, sich in solche unheimlichen, ein bisschen düsteren, ein bisschen grenzwertigen Welten auch selber reinzubegeben und spiegeln das ja auch in den Comics, die Sie zeichnen. Was macht das so faszinierend? Was lockt Sie in diese Welten?
Ich habe schon immer ein Faible für das Fantastische, auch als Kind schon. Ich fand Science-Fiction toll. Ich fand dann Horrorfilme toll. Ich kann es vielleicht gar nicht so richtig genau sagen, warum eigentlich. Also vielleicht hängt das einfach damit zusammen, dass ich mich einfach gerne so ein bisschen weggeschossen habe, in Fantasiewelten begeben habe, einfach so, wie es eigentlich jedes Kind so ein bisschen macht. Ja. Und bei mir waren es halt einfach, ich habe dann so ein bisschen Freundschaft geschlossen. Also erst haben mir Horrorfilme natürlich Angst eingejagt, völlig normal. Und ich hatte so ein Buch, das hieß Klassiker des Horrorfilms und das war so eine Art Sammlung von Fotos vom Set, von ganz alten Filmen. Es ging beim Stummfilm los bis quasi 60er, 70er Jahre. Aber der Großteil dieses Buchs behandelte so diese alten Hammer-Horror-Filme, also Frankenstein und der Wolfmensch oder
das Ding aus dem
der
Sumpf.
Werwolf, das Ding aus dem Sumpf. Diese Bilder, die waren natürlich alle schwarz-weiß und ich fand diese Art und Weise, wie das gestaltet war, ohne genau damals, ich hatte ja noch keinen Background, ich war vielleicht 15, 16 Jahre alt und diese Bilder haben mir teilweise Angst gemacht, aber auch eine Faszination ausgeübt. Und ich habe dann so ein bisschen, indem ich mich damit beschäftigt habe, diese Angst halt auch überwunden. Also irgendwann fand ich das einfach nur noch toll. Diese Faszination für dieses Handwerk auch, also auch für dieses kreative Handwerk, einen Film zu machen, das hat man ja als Kind auch. Man begibt sich ja in Fantasie, man stürmt los, man zieht sich so eine Art Pseudokostüm an und sagt, so, wir entdecken jetzt einen fremden Planeten und wir sind mit Freunden unterwegs, aber es ist nur der Hinterhof von der Schule oder so. Oder es ist diese Baustelle mit diesem Erdhügel, aber das ist in diesem Moment ein fremder Planet. Und vielleicht habe ich das immer noch so ein bisschen in mir drin, dass ich halt zumindest im Geiste immer noch so ein bisschen drauf losrenne in meinem Fantasiekostüm und fremde Welten besuche.
Zur Zeit ist leider schon wieder um. Sie zeichnen gerade an Metropolia 2 und Malcolm X 7. Mhm. Was können wir eher lesen?
Metropolia wahrscheinlich, schätze ich. Ich bin nämlich fast fertig, kann ich sagen, mit dem Zeichnen. Also ich habe jetzt im November Deadline, kann ich auch halten, sieht gut aus. Und danach kommt Malcolm X und der wird auch nächstes Jahr, schätze März, April fertig.
Wir hören jetzt erstmal gleich noch Musik, die Sie mitgebracht haben. Ein letzter Titel von Seed, ein Kometenlied.
Hail Bob, ja. Ich weiß gar nicht, was mich an diesem Lied so, was mich daran... Es hat mich einfach emotional so gepackt. Ich habe die Leute live gesehen. Das ist eine fantastische Band. Und dieses Lied macht mich einfach glücklich.
Das ist ein fantastischer Abschluss für ein Gespräch über Comics, über Übernatürliches, über fantastische Welten, zukünftige oder vergangene. Ingo Römling war das, Illustrator und Comiczeichner. Ganz herzlichen Dank fürs Mitnehmen in diese Welten.
Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Die genauen Titel der Comics von Ingo Römling, die finden Sie bei uns bei radio3.de. Und da können Sie auch dieses Gespräch nochmal hören und Sie können es teilen. Und wenn Sie das Gespräch abonnieren wollen, dann können Sie es auch da machen bei radio3.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin Kirsten Dietrich und das hier sind Seed mit Hail Bob.
Bestes Juju in der Wohnung, in unserem Garten Orchideen. Unter deiner Sonne, wie das ganze Jahr nicht untergeht. Du bist wie Schweden, in tiefer See, der nichts beweisen muss. Und wenn alle überdrehen, yeah, spring ich wie ein dickes Kind in deinen Fluss. Rocksteady Queen, na na na. Wir sind ein wunderschönes Team, Goldboy und Rocksteady Queen, na na na. Wir sind ein wunderschönes Team, es gibt